Deutschlandfunk, der Tag.
Wir haben nicht alles richtig gemacht, aber wir haben vieles richtig gemacht.
Die Corona-Politik in den Jahren der Pandemie, das ist ein Kapitel in Deutschland, das immer noch nicht aufgearbeitet ist. Und es ist eine Debatte, die viele Menschen immer noch aufwühlt.
Man merkt einfach, die Fronten sind nach wie vor verhärtet und das Diskursniveau ist nicht sonderlich gut.
Sagt zum Beispiel auch Frauke Rostalski aus dem Deutschen Ethikrat. Aber eine politische Aufarbeitung der Corona-Zeit, eine Aufarbeitung auf Bundesebene, die wird es erstmal nicht geben. Das war in dieser Woche aus der Ampel zu hören. Woran das liegt und um welche Streitfragen es da eigentlich geht, hören wir gleich. Außerdem:
Wer versucht, die Grünen in die Mitte hinein zu quatschen, der begeht einen Fehler.
In Augsburg an diesem Wochenende der CSU-Parteitag.
Und deswegen darf man gar nicht den Anschein erwecken, man will mit den Grünen eine Politik, eine Regierung in Zukunft bilden.
Alexander Dobrindt von der CSU. Wie steht die Partei aktuell da und warum arbeitet sie sich gerade so sehr an den Grünen ab? Auch das ein Thema an diesem 11. Oktober 2024. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Wir haben in den letzten Wochen alle gemeinsam viel dazu gelernt, auch über dieses Virus und über manche Folgen von Entscheidungen.
Jens Spahn war das vor 4 Jahren, zu Beginn der Corona-Pandemie. Damals war er CDU-Gesundheitsminister.
Und ich bin mir sicher, jenseits von Politik wird auch für Gesellschaft, selbst für Virologen und Wissenschaftler, eine Phase kommen, wo wir alle feststellen werden im Nachhinein, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch gelegen hat oder an der einen oder anderen Stelle Dinge dann nochmal korrigieren und nachsteuern muss.
Viele haben ja schon während der Corona-Zeit geahnt, dass es anschließend so einiges zu besprechen gibt. Jens Spahn selbst steht ja inzwischen auch unter Druck wegen milliardenschwerer, unnötiger Maskeneinkäufe. Eine groß angelegte politische Aufarbeitung dieser Zeit, die wäre eigentlich überfällig, aber daraus wird erstmal nichts. Die Ampelkoalition hat in dieser Woche klargemacht, es wird zumindest in dieser Legislaturperiode keine Fehleranalyse geben. Erst recht keine Befragung der verantwortlichen Akteure im Deutschen Bundestag. Jörg Münchenberg in unserem Hauptstadtstudio beobachtet das alles für uns. Hallo Jörg.
Hallo Tobias.
Jörg, warum wird das nichts mit der Corona-Aufarbeitung im Parlament?
Nee, man kann einfach sagen, es gibt keinen Konsens, wie diese Aufarbeitung erfolgen soll. Die SPD, und ventiliert hat das Ganze ursprünglich mal Olaf Scholz, der Kanzler, also die haben sich für die Idee erwärmt, dass man sagt, wir bekommen einen Bürgerrat, also das heißt ein Gremium aus repräsentativ gewählten Bürgerinnen und Bürgern, die das Thema aufarbeiten sollen. Das hatten wir ja schon mal bei dem Thema Ernährung, dass die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da sagt die FDP einfach, das reicht uns nicht aus. Bürgerräte sind demokratisch nicht legitimiert. Und die Aufarbeitung gehört ins Parlament. Deswegen will die FDP zumindest eine Enquete-Kommission mit Parlamentariern und Experten besetzt oder auch einen Untersuchungsausschuss. Aber die SPD wiederum sagt dann, das greift zu kurz, weil ja zum Beispiel auch die Länder bei der Corona-Pandemie und dem Krisenmanagement eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Naja, und die Grünen, muss man sagen, die stehen irgendwo dazwischen. Die können sich eigentlich alles vorstellen, wobei sie schon eine starke Tendenz haben, auch für die Bürgerräte. Aber unter dem Strich wird eben seit Monaten jetzt darum gestritten, welches Forum sozusagen das Beste ist. Und jetzt hat man eben die Reißleine gezogen. Also Katja Maas, die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, hat gesagt, das wird wohl nichts mehr in dieser Legislaturperiode.
Um welche zentralen Fragen würde es denn eigentlich bei so einer Aufarbeitung gehen?
Also die Grundfrage wäre die, welche Maßnahmen waren damals richtig, welche waren falsch, welche Maßnahmen haben auch was gebracht, welche nicht. Und war das letztlich alles demokratisch legitimiert und wo wurde einfach überzogen? Und vielleicht muss man sich das alles noch mal so kurz Revue passieren lassen. Also wir hatten eine Debatte um eine Impfpflicht oder es gab die umstrittenen Schulschließungen, die Kontaktsperren, dass Menschen ja ihre sterbenden Angehörigen gar nicht mehr begleiten durften. Es gab unterschiedliche Maßnahmen in den Bundesländern. In dem einen Bundesland waren die Baumärkte geöffnet, dem anderen nicht. Es gab diese mangelhafte Koordinierung, die fehlende Digitalisierung. Plötzlich waren ja die Faxgeräte wieder wichtig oder eben auch das umstrittene Krisenmanagement von Gesundheitsminister Jens Spahn, der milliardenschwere Kauf von Masken und Schutzkleidung und die offenen Rechnungen sorgen ja bis heute, muss man sagen, für Streit und auch für Gerichtsprozesse. Also das alles wäre sozusagen aufzuarbeiten, auch die öffentliche Debatte damals, dass man Impfskeptiker ja schon doch sehr schnell stigmatisiert hat. Oder Jens Spahn, der zum Beispiel gesagt hat, es gab eine Pandemie der Ungeimpften, das war im Herbst 2021. Also das wären ganz viele Punkte, die man da besprechen müsste. Aber wie gesagt, im Kern wäre immer die Frage, welche Maßnahmen waren sinnvoll, welche nicht und auf welcher Grundlage sind sie getroffen worden.
Wie weit gehen denn bei dieser Corona-Politik und bei dieser Nachbetrachtung, wie weit gehen da die Ansichten innerhalb der Koalition auseinander?
Naja, schon sehr weit, würde ich mal sagen. Also wir hatten ja einen sehr harten Konflikt jetzt zwischen Lauterbach, dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach, und Herrn Kubicki von der FDP, immerhin Parteivize. Und Wolfgang Kubicki hat ja Lauterbach immerhin vorgeworfen, er hat sich damals in der Verantwortung, dann ab Herbst 2021, hätte er die Wahrheit verbogen. Und Kubicki nimmt da Bezug auf die RKI-Files, also die Unterlagen vom Robert-Koch-Institut, die ja dann irgendwann im Netz veröffentlicht worden sind. Und da interpretiert er zum Beispiel raus, dass Lauterbach, also dass es eigentlich ein Stück weit eine Entwarnung gab vom RKI oder zumindest gesagt hat, man kann den Schutzstatus senken. Und das habe die Politik ignoriert, weil man eben weiterhin doch auf Vorsicht, auf Sicht fahren wollte, wie Lauterbach damals. Und er hat dann, ist noch nicht lange her, den Rücktritt von Lauterbach auch gefordert. Das war jetzt erst im Spätsommer. Also da gehen die Meinungen schon ziemlich weit auseinander, muss man sagen, auch gerade zwischen FDP, SPD und ich würde mal sagen, die Grünen sind ein bisschen außen vor.
Und jetzt klappt es also nicht in dieser Legislaturperiode mit so einer Aufarbeitung. Was sagt uns denn das über den Zustand der Koalition?
Ja, das hat natürlich, würde ich sagen, eher auch was mit der politischen Verantwortung jetzt der Ampelparteien in der damaligen Zeit zu tun. Das sind natürlich schon auch heikle Fragen, um die es da geht. Und zum Beispiel kann die SPD, die ja in den Umfragen gerade nicht so gut dasteht, kein Interesse daran haben, jetzt mit einem weiteren Thema konfrontiert zu werden, was ihr politisch vielleicht auch schaden könnte. Umgekehrt werden vielleicht aber auch selbst die Liberalen versucht, um sich eben angesichts ihrer schlechten Umfragewerte weiter zu profilieren in so einem Gremium. Und man muss sich schon darüber klar sein. Also die Aufarbeitung würde halt sicherlich auch peinliche oder sehr unangenehme Details sicherlich ans Tageslicht bringen, weil man ja damals auch sich langsam tatsächlich eben auch vorgetastet hat, weil es keine Erfahrung gab mit so einer Pandemie. Aber man muss auf der anderen Seite sehen, die Hälfte der befragten Bürger in einer Forsa-Umfrage, das war im Frühjahr immerhin, will eine solche Aufarbeitung haben. Und man muss eben auch sehen, das Thema spielt in Ostdeutschland wirklich noch eine herausragende Rolle. Das Bündnis Sahra Wagenknecht und auch die AfD haben das bei den Landtagswahlen jetzt in Sachsen, Brandenburg und Thüringen gezielt thematisiert. Und man wird das eben weiter auch am Kochen halten. Und gerade der Tenor der AfD ist ja hier, die deutsche Demokratie sei ein Unrechtsstaat, die Menschen würden unterdrückt. Und da ist schon die Frage, wenn es eben jetzt keine Aufarbeitung gibt, dann überlässt man die Deutungshoheit weiterhin schon auch ein Stück weit den Links- und den Rechtspopulisten.
Und wenn das jetzt offiziell ist, du hast es erklärt, Katja Mast hat das erklärt, es wird in dieser Legislaturperiode nicht passieren, es wird keine Aufarbeitung geben. Wie wird das jetzt alles in Berlin auch von den unterschiedlichen Parteien kommentiert?
Also ich hatte heute mit Abgeordneten Maria Klein-Schmeink von den Grünen darüber auch gesprochen. Und bei den Grünen zum Beispiel ist das Bedauern schon auch sehr groß. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch überzeugend, weil man eben das Problem sieht, dass man damit letztlich jetzt, wenn keine Aufarbeitung mehr kommt in dieser Legislaturperiode, das spielt natürlich am Ende, wie gesagt, Links- und Rechtspopulisten in die Hände. Also das ist schon überzeugend. Bei SPD wiederum ist es am Ende ein bisschen ein politisches Kalkül und man will einen Untersuchungsausschuss schon vermeiden, weil natürlich, wie gesagt, die Gefahr, dass auch da Minister am Ende dann an den Pranger gestellt werden, die ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, weil auch ein Untersuchungsausschuss oder auch eine Enquete-Kommission sind natürlich immer ein Stück weit auch ein politisches Kampfinstrument, um es mal so zu formulieren. Aber auf der anderen Seite muss man schon auch sehen, in der nächsten Legislatur könnten vielleicht das Bündnis Sahra Wagenknecht und die AfD auch genügend Stimmen dann zusammen bekommen im Parlament, genug Abgeordnete, damit sie zum Beispiel auch einen Untersuchungsausschuss einsetzen können. Also das Thema ist damit ja nicht vom Tisch. Wie gesagt, es spaltet natürlich bis heute die Gesellschaft und spielt eben gerade auch in Ostdeutschland eine wirklich sehr wichtige Rolle. Also insofern, die Ampel tut sich damit kein Gefallen, aber so wie das jetzt klang in dieser Woche, ist das wohl politisch relativ unwahrscheinlich, dass man das jetzt noch kurzfristig gewuppt bekommt, zumal es ja auch so wäre, man muss das ja auch organisieren und wir laufen jetzt natürlich immer stärker in den Bundestagswahlkampf rein. Also insofern wird das leider in dieser Legislatur wohl nichts mehr.
Wie schätzt du das ein? Hat das jetzt weitergehenden Einfluss auf das Vertrauen der Menschen in die Politik?
Also es ist auch schon davon auszugehen und es gibt ja auch diverse Studien, die sich ja genau mit diesen Fragen auch beschäftigt haben. Und natürlich hat sich die Vertrauenskrise, sage ich mal, auch in die Parteien, aber auch in die Medien und selbst in die Sicherheitsbehörden, Stichwort Polizei, die damals bestimmte Auflagen dann einfach nicht durchsetzen konnten, weil sie dazu auch gar nicht personell in der Lage waren. Also diesen Vertrauensverlust, den könnte das schon ein Stück weit weiter befördern, weil Corona hat da eben sehr viel geändert. Wir sehen das ja eben am Zulauf auch der populistischen Parteien jetzt gerade auch in Ostdeutschland. Wobei man sich natürlich auch, glaube ich, in einem Punkt klar sein sollte. Also selbst wenn wir jetzt eine Aufarbeitung bekämen, ob das dann wirklich die Gesellschaft am Ende befrieden könnte, das ist natürlich mal dahinzustellen. Es gab zum Beispiel einen Untersuchungsausschuss in Brandenburg zur Corona-Krisenmanagement. Da hat man immerhin 2000 Seiten produziert. Und das hat natürlich jetzt aber auch die Lage im Bundesland Brandenburg auch nicht befriedet. Also man darf jetzt sicherlich auch von so einer Aufarbeitung nicht zu viel erwarten. Aber das rechtfertigt es natürlich nicht, jetzt gar nichts zu tun und einfach das Problem erstmal ein Stück weit auszusetzen.
Die Ampelkoalition hat entschieden, es wird nichts, zumindest in dieser Legislaturperiode, also bis zur nächsten Bundestagswahl, mit einer gründlichen Aufarbeitung der Corona-Pandemie, mit einer politischen Aufarbeitung. Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio hat uns das erklärt. Jörg, danke dir.
Gerne.
Unser Land befindet sich in einer schweren Krise. Wir sind in einer dauerhaften Rezession. Die Verantwortung dafür trägt die Ampelregierung.
Markus Söder, so wie wir ihn kennen, heute zum Auftakt des CSU-Parteitags in Augsburg.
Es ist ein bürgerliches, konservatives Programm der Mitte, das wir vorschlagen. Und damit hoffen wir, dass wir bei den Menschen punkten, aber vor allen Dingen unser Land wieder auf Vordermann bringen und den Ampelschaden reparieren.
Der Parteitag läuft von heute Freitag bis morgen Samstag und die CSU, das ist ja eine Partei, die sich große Hoffnung macht auf eine Beteiligung an der nächsten Bundesregierung, so wie das seit Jahrzehnten ja immer wieder funktioniert hat, als kleine bayerische Schwester der CDU wichtige Ministerposten in der Bundesregierung übernehmen. Ich habe darüber mit Katharina Hamberger gesprochen. Sie beobachtet die Union für uns und sie ist auch mit dabei bei diesem CSU-Parteitag in Augsburg. Ich wollte erst mal von ihr wissen, in welcher Stimmungslage die CSU gerade unterwegs ist.
Also ich würde sagen, dass die Stimmung in der Partei, also in der CSU, gut ist und das auch ein Signal sein wird, das von diesem heutigen Parteitag ausgehen wird. Also in Bezug auf die eigene Arbeit und den eigenen Vorsitzenden, dass man sagt, man ist hier eigentlich zufrieden mit dem, wie man sich gerade selbst darstellt. Du hast gerade Markus Söder eingespielt, das war ein Statement, das er gegeben hat, nachdem er hier angekommen ist, beim Parteitag draußen vor der Parteitagshalle hier in Augsburg. Und dann ist er nach diesem Statement reingegangen und kam an so einzelnen Delegierten vorbei. Und einer beispielsweise hat auch direkt geklatscht, solange bis der Vorsitzende an ihm vorbeigelaufen ist. Also da merkt man schon, die stehen jetzt hinter ihrem Parteivorsitzenden. Der Parteitag ist auch so ein Stück weit auf ihn zugeschnitten, würde ich jetzt mal sagen. Es ist zwar kein Wahlparteitag, aber das Highlight für die Delegierten am heutigen Tag wird Markus Söders Rede sein. Und es gibt hier zum Beispiel auch in dieser Ausstellungsfläche einen Dönerstand mit einem Markus Söder Spezialdöner. Wir wissen, er isst das sich recht gerne. Also jeder, der ihn in sozialen Netzwerken verfolgt, weiß das, dass er gerne Döner isst. Und das Ganze natürlich, es wäre nicht Markus Söder, wenn es nicht mit einer politischen Botschaft verbunden wäre, verbunden mit der Botschaft, dass er den Döner gerne wieder auf 3 Euro runterbringen würde. Das ist natürlich auch ein bisschen in Richtung Jugendliche. Was man aber gleichzeitig sagen muss, ist, ne, die Stimmung in der Partei ist gut, aber was man auch versuchen wird, ist die Botschaft zu platzieren. Und das passt auch zu Markus Söders Eingangsstatement, dass man sagt, die Ampel macht keine gute Politik und die Stimmung dahingehend im Land ist nicht gut.
Mhm. Und kann es sein, dass Markus Söder so ein bisschen da eine neue Rolle gefunden hat, nachdem er ja bei der K-Frage wieder nicht zum Zuge gekommen ist? Jetzt ist er so ein bisschen vielleicht das unterhaltsame oder das andere Gesicht an der CSU-Spitze, beziehungsweise das andere Gesicht an der Unionsspitze?
Na, ich glaube, dieses Unterhaltsame, das haben wir in den vergangenen Monaten schon massiv erlebt, dass er gerade in sozialen Netzwerken sich wirklich ja so mehr als Entertainer denn als Politiker verkauft und gar nicht so sehr auf die politischen Botschaften setzt, sondern vielmehr auf irgendwie die Leute dazu zu bringen, seinen Kanal zu gucken und auf ein Herzchen oder so zu drücken. Ich würde aber auch sagen, dass seit dieser K-Frage-Geschichte er natürlich den Fokus nochmal ein Stück weit mehr auf Bayern legt. Also mir ist es direkt aufgefallen, nach der K-Frage war er ja auf der Wiesn und lief dort zum allerersten Mal in seinem Leben mit einer Lederhose auf. Und das ist natürlich schon nochmal dieses Statement, ich bin hier zu Hause, das ist mein Bayern, schaut mich an, ich bin's, euer Landesvater, der Markus Söder. So würde ich das jetzt mal interpretieren auch. Also, dass er da schon auch versucht, seine Rolle auch nochmal neu zu definieren als eben der starke CSU-Vorsitzende, der natürlich völlig auf Augenhöhe neben einem Kanzlerkandidaten stehen kann.
Und der Kanzlerkandidat Friedrich Merz, der kommt ja auch. Friedrich Merz wird erwartet in Augsburg. Welche Erwartungen muss der erfüllen, wenn er vor den Delegierten spricht?
Also das wird, glaube ich, dann schon so eine Art Krönungsmesse werden für den Kanzlerkandidaten der Union. Söder wird hier aber auch sicher nochmal deutlich machen, dass er auch mitbestimmt hat, wer der Kanzlerkandidat wird, dass das nicht Friedrich Merz und die CDU alleine gemacht haben. Also schon auch nochmal klar machen, das ist der Kanzlerkandidat auch von Söders Gnaden, aber ihn gleichzeitig natürlich feiern, weil er ja hoch und heilig versprochen hat 2021, also dieses Gestichel damals gegen Armin Laschet, das wird sich nicht wiederholen, sondern man steht geschlossen hinter dem Kanzlerkandidaten. Und Friedrich Merz, bin ich ganz gespannt, was der für so eine Rede halten wird. Beim CDU-Parteitag in diesem Jahr war es ja eine sehr staatstragende Rede, die er gehalten hat. Aber ich glaube, da sind die Erwartungen bei der CSU auch andere. Also, dass er schon hier zeigen muss, dass er Bier zählt kann, dass er hier den Nerv trifft, dass er die Delegierten, die ja bei der CSU im Gegensatz zu CDUs viel stärker noch Basis sind, dass er die mitnehmen kann. Und interessant wird auch, wie er sich beim Thema Schwarz-Grün positioniert. Denn im Gegensatz zu Markus Söder schließt er ja eine Koalition mit den Grünen nicht kategorisch aus.
Ja, da wollte ich auch mit dir drüber sprechen. Diese Debatte innerhalb der Union, die ja auch immer wieder von der CSU so forciert wird. Die Grünen als möglicher Koalitionspartner, beziehungsweise als auf gar keinen Fall Koalitionspartner. Wieso ist die CSU bei dem Thema so empfindlich?
Ja, das glaube ich hat so zwei Komponenten. Die eine Komponente ist die, dass man eine Stimmung wahrnimmt bei den Unionswählern und Wählerinnen, die sagt, wir wollen auf keinen Fall die Grünen in der Regierung haben, weil man die Grünen ausmacht als den schwierigsten Part dieser Ampelregierung. Ich würde auch sagen, da spielt die CSU auch mit eine Rolle, weil sie ja in der Vergangenheit sehr stark gegen die Grünen polarisiert hat. Und da auch dieses Gefühl natürlich transportiert hat, auch in die Wähler und Wählerinnen-Schichten hinein. Aber dass man jetzt eben sagt, als Union, als CSU, wenn wir von vornherein sagen, wir sind auch offen für eine Koalition mit den Grünen, dann laufen uns die Wähler und Wählerinnen davon und wählen eben nicht die CSU. Das ist so ein strategischer Punkt, der, glaube ich, dahinter steckt. Und der zweite ist, dass man die Grünen auf keinen Fall in die politische Parteienmitte holen möchte und verhindern möchte, dass sie zu so einer Art weiteren Volkspartei werden, wie sie das vielleicht in Baden-Württemberg schon sind. Also ich glaube, man merkt auch in der CSU stark, dass die Grünen versuchen werden, Wähler und Wählerinnen auch der Union anzusprechen. Gerade die, die vielleicht mit Friedrich Merz nichts anfangen können und die lieber früher Angela Merkel auch gewählt haben, dass man sagt, wir sind jetzt euer Ansprechpartner und das will die Union auf jeden Fall verhindern, dass die Grünen da einen Platz finden. Und deswegen ja, hat man auch dieses Framing, die Grünen sind nach wie vor eine linke ideologische Partei und sind auf keinen Fall Partei der Mitte. Also das alles, glaube ich, spielt da eben rein in dieser Abgrenzung.
Katharina, welche echten Machtoptionen sieht man denn in der CSU und in der Union insgesamt, wenn die Grünen als Koalitionspartner ausgeschlossen werden? Wer bleibt da noch übrig?
Ja, das ist so eine gute Frage. Mir fehlt auch noch so ein bisschen die Fantasie, wie das tatsächlich aussehen soll, wenn es zu einer Konstellation kommt nach einer Bundestagswahl, in dem die Grünen ein möglicher Koalitionspartner wären. Im Endeffekt bleibt im Moment nur die SPD, würde ich sagen. Das ist der einzige Koalitionspartner, mit dem man sich das in der Union so richtig vorstellen kann, aber dann auch nicht als Juniorpartner, sondern eben in einer großen Koalition, die man selber anführt. Das sind so die Optionen, die man sich hier ausrechnet. Und das ist, glaube ich, auch die einzige, die bleibt, wenn man die Grünen wirklich ausschließen möchte. Denn die FDP, bei der ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie noch in den Bundestag kommt. Also da muss sie sich noch gewaltig anstrengen. Und es wird ja im Wahlkampf, würde ich mal sagen, so sein, dass die Union drauf schauen wird, dass sie der FDP keine Stimmen überlässt, denn mit dem neuen Wahlrecht muss sie ja auch sehr darauf setzen, auch die Zweitstimmen zu bekommen und wird tunlichst darauf achten, dass die Wähler und Wählerinnen nicht ihr Kreuz bei der Zweitstimme bei der FDP machen. Also da bleibt erstmal nur die SPD und da ist dann schon die Frage, ist es wirklich so klug, dass man nur noch auf eine Option setzt, weil man sich da ja wirklich auch Verhandlungsmasse nimmt und deswegen ist auch Friedrich Merz deutlich vorsichtiger, wenn es ums Ausschließen geht, als Markus Söder. Der spricht eher immer davon, dass man mit diesen Grünen jetzt nicht regieren möchte, aber dass man eigentlich eine Situation herstellen möchte wie in Hessen, wo man mindestens zwei potenzielle Koalitionspartner zur Auswahl hat.
Katharina, ich habe noch eine Frage zum Thema Migration, aber weil wir da im Hintergrund bei dir auch so viele Stimmen schon hören, also so viel Parteitagsatmosphäre, erklär uns doch ganz kurz, wo stehst du da gerade, während wir hier zusammen reden? Wie sieht das da aus?
Also ich bin in der Halle, dieser Parteitagshalle, dieser Delegiertenhalle und sitze hier in so einem, ich würde sagen, kleinen Kabuff. Das ist so ein abgetrennter Raum mit vier Wänden um mich herum, aber nach oben offen. Und deswegen hört man ganz viel schon von dieser Parteitagshalle. Aber das ist hier unser provisorisches Studio. Was man, glaube ich, gerade hört, ist gar nicht so sehr in der Halle, denn da ist noch nichts los, sondern direkt nebenan ist ein Ausstellerbereich mit Sponsoren, die da ihre Stände haben. Und dort finden gerade sogenannte Foren statt. Also da wird über Fachthemen wie Wirtschaft oder Migration gesprochen und diskutiert mit den Delegierten, bevor es dann hier tatsächlich in den Parteitag reingeht. Und das ist das, was man eben gerade hört.
Okay, eins der großen Themen, die besprochen werden sollen bei dem Parteitag, ist die Migrationspolitik. Was sind da die aktuellen Forderungen der CSU?
Also die CSU fährt hier einen sehr harten Asyl- und Migrationskurs, wo ich sagen würde, der das Signal senden soll, um Franz Josef Strauß mal zu paraphrasieren, rechts neben der CSU nur noch die Wand. Also die CSU als die Partei, die die harte Migrations- und Asylpolitik vertritt und damit auch das Signal senden möchte, dafür braucht man die AfD nicht mehr. Wenn man das mal inhaltlich anguckt, da ist drin in diesem Leitantrag zur Migration, dass man die Asylanträge auf weit unter 100.000 im Jahr reduzieren möchte. Also die Obergrenze ist zurück, auch wenn man sie in dem Antrag nicht so nennt. Dann will man das individuelle Recht auf Asyl abschaffen und durch eine sogenannte institutionelle Garantie ersetzen. Wie das in der konkreten Ausgestaltung dann aussehen wird, ist nicht klar. Was aber deutlich sein soll, ist das Signal, wir wollen eben dieses individuelle Recht auf Asyl, das wir im Grundgesetz haben, will die CSU nicht mehr, sodass man diesen Anspruch nicht mehr einklagen kann, sagt sie hier. Es gibt eben noch keine genauen Details, wie man das dann wirklich auch ausgestalten möchte. Auch drin ist zum Beispiel, dass man die Grenzkontrollen weiter fortführen möchte, dass man Asylbewerber an den Grenzen zurückweisen möchte. Das ist ja eine Forderung, die wir schon kennen von der Union. Auch, dass man Ukrainern Bürgergeld nicht mehr gewähren möchte, dass man Asylbewerbern, die ausreisen können, nur noch die Grundversorgung gibt. Und dann ist zum Beispiel auch drin, bei Doppelstaatlern, dass man ihnen schon nach bei einer relativ niedrigen Hürde den Doppelpass, also die deutsche Staatsbürgerschaft, wieder entziehen kann, beziehungsweise, dass sie verlieren können, weil entziehen kann man sie ja bei uns in Deutschland laut Gesetz nicht. Das halte ich für eine Forderung, die mich manchmal ein bisschen mit offenem Mund dastehen lässt, weil die deutsche Staatsbürgerschaft bei uns ja wirklich ein hohes Gut ist und es sehr, sehr hohe Hürden gibt und das zu Recht aus der Geschichte, dass man sie entziehen kann. Aber die CSU will gerade bei Gefährdern, Terrorunterstützung, aber eben auch bei antisemitischen Vorfällen sagen, dann können Menschen mit zwei Pässen ihren Deutschen eben wieder verlieren.
Und hinter solchen drastischen Forderungen in der Migrationspolitik steht da die Hoffnung bei der CSU, mit diesen Forderungen, da kommen die Wähler eher zur CSU als zur AfD?
Ich würde sagen, ja, denn das ist so der Leitspruch, den man in der Vergangenheit immer wieder gehört hat. Wir müssen die AfD politisch bekämpfen und sie geht nur weg, wenn wir in der Asylpolitik und in der Migrationspolitik die Probleme lösen, so heißt es in der oder aus der CSU, aus der CDU. Und da sieht man eben, man muss schärfere Asylpolitik an den Tag legen, mehr Maßnahmen umsetzen. Und die Ampel will man auch dazu treiben, noch mehr Maßnahmen umzusetzen. Wir sehen das ja auch in der Ampel selbst, wo eine Reihe an Asylrechtsverschärfungen in der Vergangenheit beschlossen worden ist. Also da sieht man ja offenbar auch diesen Weg als den richtigen. Und in der Union will man da eben noch mal eins drauflegen und sagen, dann kommen die Wähler und Wählerinnen eben möglicherweise wieder zu uns und weg von der AfD. Es wird auch mal so ein bisschen zurückgeblickt in die 90er, wo es diesen Asylkompromiss gab und wo man gesagt hat, nach diesem Asylkompromiss waren ja die Republikaner quasi auch weg. Ob das tatsächlich so funktioniert, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher.
Der CSU-Parteitag in Augsburg und was da passiert und was er für die CSU bedeutet. Katharina Hamberger hat das für uns analysiert. Katharina, vielen Dank.
Gerne.
Katharina Hamberger über den CSU-Parteitag in Augsburg und die fehlende Corona-Aufarbeitung, analysiert von Jörg Münchenberg. Das waren die Themen und Autoren dieser Episode am Freitag, dem 11. Oktober 2024. Wir sind immer dankbar für Feedback und für Anregungen. E-Mail genügt an dertag@deutschlandfunk.de. Im Team waren heute Tom Funke und Tobias Armbruster. Danke und ciao.